So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Genau, wir sind unschwer zu hören in Frankfurt im Café Karin, Werbung unbezahlt. Hier sitze ich ja schon das dritte Mal in meiner Zeit in Frankfurt am Main. Es ist wirklich ein sehr liebgewonnenes, alttraditionelles Café. Und der Kaffee ist sogar ausgesprochen gut, das muss man mal sagen. Und ich habe heute wieder einen großartigen Gast. Ein junger Mann, so viel darf ich schon mal verraten. Er ist Comedian, er ist Autor, er ist Möchtegern-Sänger, habe ich gelesen, und hat eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter erledigt oder beziehungsweise vollendet. Und er hat sogar als Standesbeamter gearbeitet. Dankeschön. Herzlich willkommen, Martin Frank.
Servus.
Ich freue mich.
Hier gleich die erste Frage. Hören sich denn Kaffees in Berlin anders an als in Frankfurt? Weil du meintest, man hört, dass wir in Frankfurt sitzen.
Weil ich jetzt sozusagen... Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich finde es hier ein wenig durchfluteter. Und natürlich gibt es natürlich auch Kaffees, die... Nee, es liegt an den Tischen. Du hast hier so eine Art...
Steinplatte. Man merkt, wir sind im Bankenviertel.
So.
Und in Berlin gibt es Sperrholzplatten, oder wie?
Nein, oder? Also, nein, natürlich nicht, aber du hörst das an dieser Steinplatte. Nein, man merkt natürlich keinen Unterschied, aber weil ich jetzt sozusagen das dritte Mal schon in Folge hier in diesem Café einen Podcast aufgenommen habe und ich glaube auch in der Reihenfolge, die ausgespielt, also on air gebracht habe, dachte ich vielleicht, dass der eine oder die andere da draußen mitbekommt anhand der Geräuschkulisse im Hintergrund. Ach, die sind doch wahrscheinlich immer noch da oder ist der immer noch in Frankfurt?
Sitzt der seit drei Wochen, seit drei Monaten,
drei Jahre. Im Reichen,
seit drei Jahren. In diesem Café in Frankfurt hat der ein Zelt aufgebaut.
Guck mal, ist das nicht toll, ihr Lieben? Ich habe das erste Mal jemanden, der so schön dieses Bayerisch spricht. Das ist ja großartig. Und das ist deine Ursprache, ne?
Naja, wenn jetzt ihr richtig Dialekt reden würde, dann würde es mir nicht mehr verstehen. Also ich kann schon anders reden. Also das, was ich jetzt mit dir spreche, das ist eher Süddeutsch. Also ich würde es jetzt mal als Süddeutsch bezeichnen. Südostdeutsch, weil ich komme ja aus dem Südosten von Deutschland, von Bayern. Ich komme aus dem Bayerischen Wald und aus der Nähe von Passau.
Mhm. Siebenflüsse-Stadt.
Genau. Warst du schon mal in Passau?
Und wie? Echt? Nicht nur durchgefahren, sondern auch mal dort...
auf der Bühne gestanden im Theater, oder?
Ja, kann sogar sein, das weiß ich jetzt. Ja, warte mal.
Wir haben nämlich ein ganz süßes Stadttheater. So richtig so...
Nee, dann waren wir da
sehr alt und so ganz barockmäßig, also ganz, ganz edles eigentlich.
Ach, sehr stark. Und da bist du auch geboren und aufgewachsen in der Nähe von Passau.
Genau, also das ist eine kleine Ortschaft, die heißt Hutturm, so 6000 Einwohner, hatte aber in meinem Geburtsjahr noch Krankenhaus mit Entbindungsstation. Also ich bin wirklich ein originales Hutturmer Kindl, wie man in München sagen würde.
Hutturmer? Also Hutturm?
Hutturm, H-U-T-T-H-U-R-M, also Hut und Turm mit TH, was du es genau wissen möchtest. Und ja, genau, geboren, aufgewachsen.
Ist ja verrückt. Und die hatten noch in dieser 6000 Seelengemeinde gab es tatsächlich noch eine Entbindungsstation.
Also zu der Zeit, so in den
uralt.
90ern, da gab es einfach halt irgendwie noch so kleine Dörfer, die hatten ein Krankenhaus, eine Entbindungsstation mit, ich glaube, das waren, wie hieß sie, ich glaube, die englischen Fräulein, sagte man zu den Klosterschwestern, ja.
Ach, sehr toll. Und dann bist du da aufgewachsen, behütet. Ist deine Familie, sind deine Eltern auch in der Kunst zu Hause?
Also meine Eltern könnten nicht weiter weg sein von der Kunst. Also mein Papa ist Landwirt, ich komme aus dem Bauernhof. Und na, obwohl stimmt nicht ganz. Also mein Papa ist jemand, der, man wird das nicht meinen, aber ist ja der richtige niederbayerische Landwirt, der wenig spricht, der keine Emotionen zeigt oder so. Aber er ist jemand, der... Aquarell malt.
Ach was.
Also das ist irgendwie ein totaler Bruch zu meinem, also wenn man meinen Papa so kennenlernt, würde man denken, ja, so ein typischer Landwirt. Dankeschön. Aber der malt dann zu Hause da die schönsten Aquarellbilder, wo man gar nicht in seinem Kopf so zusammenbringt, wie das zu diesem Menschen passt. Aber er ist, glaube ich, einfach, ja, wie würde man heute sagen, so transemotional. Also ist ein emotionaler Mensch im Körper eines niederbayerischen Landwirts, glaube ich.
Das war schön formuliert. Das ist ja interessant. Ja, ein spannendes Bild. Ich meine, als Landwirt hast du ja, ich habe mal für eine, ach, wir können das ja alles sagen, ich habe mal für John Deere Traktoren auf einer Messe gestanden und habe für die so ein bisschen Werbung gemacht. Und da kam ich dann mal in den Geschmack, was so ein Landwirt eigentlich können muss. Das ist ja faszinierend. Also ich bin ja wirklich, ich meine, also jetzt mal ganz doof und salopp gesagt, dachte ich mal, ein Bauer ist ein Bauer. Der muss halt die Felder bestellen und das war's. Aber das sind ja richtig mathematische, hochintellektuelle Menschen auch.
Ja, es ist, also dieser Begriff Bauer ist ja sehr negativ behaftet immer und man benutzt ihn immer gern als Beschimpfung. Ja, du dummer Bauer oder du blöder Bauer, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, jeder, der irgendwie den Begriff oder diesen Satz sagt, du dummer Bauer, entlarvt sich eigentlich seiner eigenen Dummheit, weil Bauer ist ein Beruf, du musst erstens einmal mit der deutschen Bürokratie klarkommen, du musst in Chemie und Biologie eine riesige Ahnung haben, du musst irgendwo auf der einen Seite total feinfühlig sein mit deinen Tieren, aber auf der anderen Seite dann wieder irgendwie so ein Geschäftsmann sein, der sagt, ja okay, ich muss das Tier jetzt verkaufen. Also du musst eine riesige Palette haben an verschiedenen Faktoren oder an Eigenschaften, sonst kannst du kein erfolgreicher Landwirt sein in der heutigen Zeit.
Ich finde es super, dass wir hier einfach mal eine Lanze brechen, weil das stimmt. Also ich habe hohen Respekt davor und Wahnsinn, was diese Bäuerinnen und Bauern alles oder Landwirte und Landwirtinnen leisten.
Das ist unglaublich. Natürlich gibt es irgendwelche Ausnahmen, aber es gibt in jedem Beruf Leute, wo du denkst, ja, wie hat es der überhaupt geschafft, so einen Beruf zu ergreifen oder so einen tollen Hof zu führen. Aber es ist wirklich, wie damals eben diese Bauernproteste waren, es war glaube ich 2024, da kamen die alle nach Berlin, die Sternenfahrten. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn dann jemand in Berlin, der noch nie irgendwie so richtig auf dem Land oder Kontakt zur Landwirtschaft hatte und plötzlich stehen da unterhalb vom Balkon da die riesigen Traktoren und die Bauern waren halt damals einfach sauer, die waren grantig und waren grantig. Nicht so süß, wie man das kennt aus dem Bilderbuch vom Wartezimmer beim Zahnarzt mit diesen luftroten Bäckchen, sondern die waren halt dann rot im Gesicht, weil sie einfach sauer waren damals. Ja. Und das war eben damals so ein Moment. Ich habe dann Social Media geöffnet und dann war, egal ob das war Facebook oder so oder Instagram, da waren richtige zwei Lager, die wo sie da mir irgendwie gezeigt haben, weil es waren gar nicht viele. Dadurch, dass ich auf der Schauspielschule war, habe ich mit ganz vielen Künstlern zu tun und einfach Menschen in der Kunstbranche unterwegs sind, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind und gar keinen Bezug zum Land haben. Die hatten ja zum Teil gar kein Verständnis für die Belange von den Landwirten oder haben die Landwirte beschimpft und ganz, ganz schlimm, weil man gedacht hat, ihr seid doch eigentlich intellektuelle Menschen, ihr könnt uns versucht, doch mal ein bisschen zu differenzieren. Also das hat mir so wehgetan, dass das nicht möglich war. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Menschen, die waren dann total für die Landwirte, obwohl man natürlich manche Sachen auch kritisch hinterfragen konnte. Also das ist etwas, was mir momentan sehr, sehr fehlt in der Gesellschaft, dass so wenig Leute differenzieren können, dass man sie irgendwie einfach nach der einfachen Lösung sehnt. Ich sehe mir auch nach der einfachen Lösung. Am liebsten würde ich auch gerne in meinen Klischees leben oder mit meinen Vorurteilen, aber so ist das Leben halt nicht. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer Menschen, die anders sind und man kann einfach schlecht Menschen oder Berufsstände über einen Kamm scheren.
Definitiv, schön gesagt, ja, total. Und gerade in der Zeit, wo es alles so schnelllebig und ich bin ja auch noch ein Kind der 80er, wo es sozusagen den Kalten Krieg gab, ja, und ich habe das so ein dumpfes Gefühl gerade, dass wir in so einer ähnlichen Zeit wieder sind, ja, mit Aufrüstung und allem drum und dran, wo ich mich immer frage, ist so schade, dass wir uns nicht wieder einfach mit Respekt begegnen können, oder? Also ich meine, ich kann ja eine andere Meinung haben, aber lass uns doch erstmal respektvoll miteinander umgehen. Ich kann dir doch erstmal zuhören.
Und es ist ja momentan in der Szene, wo ich mich bewege, bin ja Kabarettist und das ist eine Szene, die sie hin und wieder sehr zerfleischt, also die sie aufgeteilt hat in zwei Lager, mehr oder weniger, in die rechte und die linke Seite. Und ich bin immer, und es ist doch keine Seite besser. Also jede Seite überschüttet die anderen mit ihren Vorurteilen, mit ihren Klischees, aber man braucht nicht meinen, dass irgendwie eine linksprogressive Seite irgendwie weiter denkt als eine rechtspopulistische Seite. Also es ist total absurd eigentlich. Ich habe immer den Eindruck, dass so Menschen, die vermeintlich einen gesunden Menschenverstand haben, sie gar nicht mehr wissen, wo sie zu Hause sind. Weil ich denke immer, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, ich kann zum Beispiel über Sachen von Dieter Nuhr lachen, kann aber auch über Sachen lachen, die Caroline Kebekus von sich gibt. Also ich finde mir irgendwie bei allen Kolleginnen und Kollegen irgendwie so lustige Sachen, aber dann heißt es ja, wenn man Dieter Nuhr schaut, dann darf man aber nicht Till Reiners schauen oder was weiß ich was. Also diese zwei Lagen, das finde ich so absurd einfach. Ja. In einer Branche, die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie doch irgendwo ein bisschen
offen und
offener sein soll, irgendwie ein bisschen intellektueller unterwegs sein soll.
Ja, ja.
Ja.
Spannend. Also ich meine, wir sind ja jetzt schon richtig drin, das ist total toll.
So Deep Talk. Wir haben ja gar keinen Smalltalk gehabt. Wie geht's dir denn heute so? Sollen wir mal so anfangen?
Na, ich find's total toll, weil so auf den Punkt habe ich das selten. Macht mir echt Spaß. Martin, ich will nochmal zurückkommen zu deiner Kindheit in Passau. Du bist ja quasi als Kind deiner Eltern groß geworden, logischerweise, als die Landwirte.
Ich glaube, dass es meine Eltern waren, ja.
Ja. Und ist man da nicht auch geprägt? Ich meine, du bist in einem 6000-Seelen-Dorf, es ist ländlich, es ist schön, es ist behütet. Ihr hattet einen Bauernhof, wie man sich das auch vorstellt, wahrscheinlich mit Kühen und genau. Pferden und allem drum und dran. Wie ist denn da, ich meine, dein Papa hat Aquarelle gemalt oder malt sie noch, das ist, aber wie bist du denn, also wie hast du für dich herausgefunden, dass das Sprache was für dich ist, das Comedy was für dich ist, dass du vielleicht auch schreiben kannst? Wie waren da die Entwicklungen?
Also ich wusste ja gar nicht, dass ich schreiben kann und ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass ich schreiben kann, weil ich hatte damals nach der vierten Klasse wollte meine Mama unbedingt, dass ich auf die Realschule gehe, ja. Und ich hatte aber nicht die Noten dazu. Also ich war einfach ein grottenschlechter Schüler. Ich hatte einen Notendurchschnitt von 3,0 und da musste man damals eine Aufnahmeprüfung machen an der Realschule und ich bin dann an Deutsch gescheitert, weil ich habe in Deutsch einfach eine glatte 5 gehabt.
Wahnsinn.
Und dann war natürlich dann für mich der Weg, die Hauptschule hieß es damals, das glaube ich gibt es ja heute gar nicht mehr,
ja,
heute genau. Heißt es alles Mittelschule. Und dann war ich halt da und habe dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, dass ich vielleicht einen Hauch von Humor habe, das war so in der Pubertät. Ich war in der Schule so der klassische Klassenclown. Mhm. Also ich war irgendwie so ein Schüler, der, ja, ich war ein bisschen dicklicher, ich hatte irgendwie nicht den coolsten Style, also ich war halt nicht einer von den Coolen. Es gab auch immer in der Pubertät gab es immer die Grüppchen, da gab es immer die Coolen, die saßen hinten. mit denen wollte jeder was zu tun haben und ich saß ja mehr oder weniger neben der Lehrerin. Also das war so meine Position und mein Status in der Klasse und habe halt irgendwann gemerkt, okay, aber wenn jemand lustig ist, habe dann ab und zu mal irgendwelche Kommentare von mir gegeben, wenn irgendein Lehrer was gesagt hat und der Kommentar war dann lustig. Also ich empfand es gar nicht als lustig, aber die Klasse hat gelacht.
Mhm.
Und dann hat sie mir das Blatt gewendet. Ich war dann plötzlich der Lustige und der Lustige war dann irgendwie beliebt und scheinbar habe ich unterbewusst das dann so intensiviert oder so sehr verfolgt, dass ich total den Narrendrang gefressen habe und wollte der Lustige sein, ja.
Also spannend, dass das darüber kam. Entschuldigung, ich habe mir diesen gedeckten Apfelkuchen gegessen.
Den hast du jetzt aber schnell gegessen.
Ja, ich wollte dir die Aufmerksamkeit geben.
Also man hätte mal das Stück sehen sollen. Also du bist ja, ich glaube, du bist vom Bauernhof. Also normalerweise kennt man das am Bauernhof unter Futterneid.
Ne, ich wollte dir nichts abgeben.
Das habe ich den Eindruck, habe ich auch gehabt. Aber hat er dir geschmeckt? Ja.
Oh, fantastisch, ich liebe ja Apfelkuchen. Das war wirklich sehr gut. Mm. Ja, ich merke jetzt gerade, jetzt kommt er auch unten an. Du, Martin, ganz spannend. Ich finde das total toll, weil es ist ja eine total prägende Zeit, gerade als Kind. Und wenn du dann eher auch vielleicht jemand warst, der nicht zu den Coolen gehörte, ich war auch nicht der beste Schüler, war dann aber irgendwie hatte ich irgendwas an mir, wo es dann hieß, okay, der hat so lustige Haare. Dann hatten irgendwann alle so eine Frise wie ich. Ich sah aus wie ein bisschen wie Elvis für Arme. Und
wow, also warst du schon Trendsetter damals?
Warst du ein kleiner Trendsetter, ja. Also wirklich, alle hatten so eine Locke hier auf einmal hängen. Das war ganz schlimm. Wenn du es heute dir anguckst, denkst du, oh Gott, die Armen sind irgendwie ausgebrochen. Aber es war total in. Ich finde es nur so toll, dass... Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass du halt anhand dieser Klasse, anhand dessen, dass du da sozusagen schon gemerkt hast, hey, hier, ich kann hier irgendwas, ich kann Menschen unterhalten. Und wie war denn das? Also du bist dann, also was mich so interessiert ist und was ich so spannend finde, das ist ja unabhängig davon, wo du jetzt auch, es kann in einer Stadt sein, es kann in einer Großstadt, es kann im Dorf sein. Nur wenn man ländlich und 6.000 im Seelendorf ist für mich, ich komme aus der Großstadt, ich bin Berliner. Das stelle ich mir total nett und fein vor. Und ich glaube, der Weg in eine Kunstbranche, die jetzt, sagen wir mal, auf dem Land nicht so ausgeprägt gelebt wird, weil es da vielleicht auch nicht so den kulturellen Austausch gibt, halte ich für sehr schwer. Deswegen finde ich es total spannend. Wie war denn dein Weg? Also wie bist du denn da ausgebaut? Wie kamst du? Ich meine, wie bist du losgegangen? Was war dein Verständnis zu sagen, ich gehe vielleicht mal auf eine Schauspielschule oder ich will Kabarettist werden oder ich fange an zu schreiben. Also wie ist der Weg gewesen?
Ich glaube, man über einfach alle Möglichkeiten ergriffen, die es auf dem Land gab oder bei uns im Dorf. Also das war natürlich, wir hatten eine Theatergruppe.
Aha.
Das typisches bayerisches Volkstheater war das. Da habe ich einfach angefangen, da war ich glaube ich 15. Und dann war ich später auf so einer weiterführenden Schule, war dann auf der Fachoberschule und da gab es dann plötzlich Poetry Slams, wo man gedacht hat, okay, das probiere ich auch mal aus. Also es war am Anfang wirklich einfach nur ein Probieren in alle Richtungen, die mir möglich waren. Oder einem Stadttheater in Passau, da gab es einen Jugendclub, da war dann irgendwie mal dann ernsthaftere Dinge zu spielen. Dabei haben wir Macbeth gespielt oder wir hatten den Besuch der alten Dame gespielt.
Wow.
Und da haben sie dann plötzlich so neue Dinge aufgetan und ich habe mich einfach ausprobieren können und habe einfach gemerkt, okay, das taugt mir nicht so. Und ich habe als Kind schon gesagt, als Vierjähriger, ich werde mal Schauspieler, aber Schauspieler ist natürlich auf einem niederbayerischen, sehr konservativen Bauernhof der Beruf, den sich niemand für einen wünscht. Also der ist auch ganz nah am Drogenhandel oder so. Also ich glaube, das will niemand. Und dann hieß es immer, ja, nein, du machst was Gescheites oder hör mit deinem Schmarrn auf, du machst was Gescheites. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann eine ganz normale Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, war Standesbeamter bei uns im Dorf, habe insgesamt 6 Paare getraut.
Nein. Und ja. Die sind immer noch verheiratet?
Die Frage bekomme ich immer gestellt.
Ja, also doof, aber muss man...
Und bei einem Paar weiß ich, dass sie nicht mehr verheiratet sind, bei den anderen weiß ich es nicht.
Ja.
Und... Ja, und dann habe ich halt nach dieser Ausbildung gedacht, okay, jetzt habe ich das gemacht, was von mir mehr oder weniger verlangt wurde. Ich habe was Anständiges gelernt und jetzt mache ich das, was ich möchte und habe eben damals in München an einer Schauspielschule vorgesprochen und wurde dann auch tatsächlich genommen.
Stark.
Wo ich bis heute nicht weiß, warum. Und ja, und dann, wenn du natürlich in München bist, in so einer Kunstumgebung oder in dieser Blase da, dann geht das nochmal einen anderen Weg alles.
Und war das ein Schritt? Ich meine, München und Dorf, das sind ja auch nochmal zwei Unterschiede. Hat die Großstadt, hat dir gar nichts geschadet? War eher schön. Du bist ja ein offener Mensch, bist da durchgegangen und hast jetzt...
Es war auf alle Fälle, es war eine total neue Erfahrung. Und was ich zum ersten Mal offen erleben konnte, das war... Also ich hab einen Partner, ich bin in einer Beziehung mit einem Mann und das war da auf dem Land gar nicht möglich. Also was heißt nicht möglich? Ich glaube, dieses Drama machen wir sich selber im Kopf, weil man hat immer den Eindruck, ja, auf dem Land ist man so intolerant. Überhaupt nicht. Also ich habe noch nie auf dem Land irgendwie negative Erfahrungen gemacht.
Toll, wow.
Vielleicht, weil ich einfach vielleicht auch nicht dieses totale Klischee erfülle, das die meisten haben von einem schwulen Mann. Ich laufe jetzt nicht mit meiner Louis Vuitton-Tasche rum oder sonst was. Oder, also ich bin nicht, nein. Also wie du siehst, ich habe so einen ganz normalen Rucksack, wo der Reißverschluss momentan kaputt ist. Ich habe schon Panik gehabt, wie ich im Zug ausgestiegen bin, weil da hieß es, ja, passen Sie auf Ihre Wertsachen auf. Hier sind für mich Taschendiebe und meine Tasche ist sperrangelweit offen, weil der Reißverschluss kaputt ist. Ich hab das, ja.
Wurde dir eher noch was reingelegt?
Ja, ich hoffe. Aber nicht, dass das noch irgendwas Illegales ist und dann wird die da rausgezogen. Und das war so ein Nebending in München, einfach, dass ich irgendwie plötzlich mehr ich sein konnte. Also ja, das hat auch gut getan und vor allem, ich war ja einfach selber so verklemmt und ein sehr brüder Mensch und dann wurde ich in der Schauspielschule von meinem Schauspiellehrer mehr oder weniger so zwangsgeoutet.
Ach.
Weil es hieß immer, wir können im Sekretariat über Sachen sprechen, die man vielleicht jetzt nicht vor der Klasse veröffentlichen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, es war ganz gut, weil ich bin so und so und irgendwie bin ich ja nicht so. Und dann hat, glaube ich, irgendwann mein Schauspiellehrer gesagt, wir hatten so eine Übung und ich war halt immer der emotionsloseste Mensch ever da drin. Ich habe nie geweint und gar nichts. Und in der Schauspielschule, du musst ja gefühlt jeden Tag weinen, weil sonst denkt jeder, du bist ein schlechter Schauspieler. Und dann stand ich wieder mal vor der Klasse und dann hat mein Schauspiellehrer gesagt, Martin, wir können jetzt nicht so weitermachen. Jetzt stell dir mal vor, dein Freund ist da. Und dann war ich so... Und dann war, aber so schlimm wie das in dem Moment war, das war irgendwie total der Befreiungsschlag. Es wusste ja sowieso jeder in der Klasse. Also wenn man mich auf einer Bühne sieht oder so, ich glaube, du musst schon dir beide Augen ausstechen, dass du nicht checkst, dass sie vielleicht...
Nein, also erstmal bin ich ganz, ich habe jetzt von dir das nirgendwo gelesen, das sag ich mal ganz ehrlich. Und Aha. Ich habe jetzt auch nur einfach mal geguckt und man sieht es dir jetzt nicht an. So, das würde ich mal sagen.
Oh, danke schön.
Nein, ich hatte mal einen ganz lieber Freund von mir, der stand kurz vor seinem Outing und dann sagt er, Nico, kannst du mir mal sagen, sieht man, dass ich homosexuell bin? Sag ich, naja, wenn du deine Hände weglässt, dann sieht man es nicht. also, und das war total niedlich, weil er hat halt so, und dann nach 10 Jahren macht das einfach weg, dann sieht man es. Wie sieht man, ob jemand schwul, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Also, weißt du, so, und ich fand es so, was mich da, darf ich dich noch was fragen, weil du jetzt selber,
das
finde ich total spannend. Ich meine, du sagst konservativ, Bauernhof. Wie waren denn deine Eltern, als sie das erfahren haben? War das gut? Also auch dein Umfeld, deine Familie?
Also mein Papa, glaube ich, hatte schon ein bisschen ein Problem damit. Mhm. Er hat zwar nie so kommuniziert, aber also immer eher mit meinem Bruder drüber gesprochen, mit mir direkt eigentlich nicht so.
Aber er hat nicht deswegen angefangen zu malen?
Nein, er hat schon vorher gemalt. Wahrscheinlich hat er vorher schon gedacht, dass da was nicht stimmt und er muss irgendwie seine Gefühle auf die Leinwand bringen. Keine Ahnung. Aber meine Mama war total cool. Ich weiß auch, wie ich mich von meiner Mama geoutet habe.
Ach,
ich habe ja geweint, Rotz und Wasser, weil das war die erste Person, wo ich das gesagt habe. Rotz und Wasser habe ich geweint und meine Mama ist so neben mir gesessen und gesagt, ja, was hast du denn? Bist du krank? Hast du Krebs? Was hast du denn? Sag ich, nein, so schlimm ist der wieder nicht. Und dann, ich hatte ja jahrelang das Problem, ich konnte das Wort schwul nicht aussprechen, weil diese Wörter schwul und lesbisch, das sind einfach nicht so hässliche Wörter. Also, du musst mal, Lesbe, was ist denn das? Das ist schon so hart und so kreislig und schwul. Ich finde das ganz schlimm, diese Wörter. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es ein persönliches Ding. Und deswegen habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, ich hab's nicht so mit den Frauen. Und dann hat sie gesagt, ach Gott sei Dank, ich wollte schon immer mal einen schwulen Sohn.
Ach nein.
Das war ihr.
Ach,
und dann war ich auch schockiert. Da haben wir gedacht, ja, das wollte ich jetzt auch nicht hören. Also ich habe gar nicht gewusst, was ich in dem Moment hören wollte.
Ja.
Ich wollte vielleicht ein bisschen Enttäuschung von ihr hören, oder aber so gar keine Enttäuschung, war ich dann auch nicht zufrieden. Es war total...
Aber
ich will eigentlich gar nicht so ein riesen Ding draus machen. Weil mich nervt das ja immer selber, wenn jemand immer das so vor sich herträgt wie eine Monstranz. Also auf der einen Seite braucht es das natürlich, dass es Menschen gibt, die irgendwie provozieren, die vorangehen, dass die Gesellschaft einen Schritt nachgeht oder mitgeht.
Einfach offener ist,
damit umgeht, ne? Ja. Aber ich bin es halt nicht. Weißt du, ich bin immer jemand, der, hab einen Freund aus Ende. Also
stark.
Das war's dann auch schon.
Ja, aber spannend. Ich danke dir, Martin, weil das ist, ich finde es total schön. Auch mal, kanntest du zufällig auch Marcel Mann?
Ja.
Kanntest du auch, ja. Der wird auch. Dankeschön. War auch ein lieber Freund.
Grandioser Mensch. Also ein herzensguter Mensch. Und ich weiß nicht, wie ich da diese Nachricht gelesen habe von seinem Tod. Das war, also da war die ganze Branche war erschüttert und ich. Also wir haben uns jetzt nicht jede Woche getroffen, aber wenn ich in Berlin war, dann sind wir da mal kurz auf Eis gegangen. Und es war einfach so eine tolle Persönlichkeit, jemand, der sich was getraut hat. Und ja, es ist großer Verlust einfach, dass er nicht mehr da ist.
Ich hatte ihn auch noch im Podcast, und ich kannte ihn auch schon 20 Jahre noch aus dem Synchron. Und ich war nur irritiert, weil immer, wenn wir uns gesehen haben, ich brauchte immer so eine gewisse Zeit, damit er sich öffnet. Mhm. Er hatte so eine Maske, finde ich, so eine Wand, die ich persönlich gar nicht erstmal so durchdringen konnte, immer nur nach einer gewissen Zeit. Und ich dachte, liegt das jetzt an mir oder hat er Angst vor mir? Also es war immer so ganz komisch, weil ich kannte ihn schon so ewig und ich kannte alles. Ich kannte ihn ja noch von der Zeit, wo er nicht den Erfolg hatte, und mochte den immer. Also ich mochte den, mir war das egal. Also ich habe mich gefreut, dass er so eine riesen Karriere macht, aber ich war so erstaunt darüber, dass ich nicht gleich so durchkam. Weißt du, wir sitzen ja hier auch und wir kennen uns gar nicht und ich habe das Gefühl, wir haben eine Bindung. Und bei Marcel, obwohl ich den so lange kannte, habe ich so gebraucht, um warm zu werden. Also der war da sehr, hat sich in so einem Schutzmantel des Sarkasmus die ganze Zeit, hat er so Spitzen rausgelassen. Das war für mich nicht so ganz einfach, dieses Gespräch, weil ich wollte ihm das Gefühl geben, hey, ich bin wirklich an dir interessiert, ich will bei mal hören, wie es dir geht und was du machst, so wie wir uns unterhalten. Und es war, ich erinnere mich da noch zurück, weil es war im Sommer und wir haben uns auch noch auf dem Friedhof getroffen in Berlin, unmittelbar, wo er wohnte. Und das war komisch, ja, also interessant. Nein, ich danke dir da sehr, weil das ist, ich finde, das ist, also, oder andersrum, hast du, weil ich finde das so spannend, dass du sagst, gerade aus dem Dorf und du, dir ist es gar nicht so vorgekommen, dass man dort eher intoleranter ist, sondern es ist eher immer eine Frage, wie, in welchem Kreis man sich auch bewegt und wahrscheinlich auch an dir selber, wie offen du mit Menschen umgehst, oder? Also, das heißt, es liegt nicht immer nur daran, wie es andere vielleicht in der Allgemeinheit, und klar, wenn du jetzt in Berlin bist, wo, sagen wir mal, die Großstadt eine Anonymität auch für sich bringt, finde ich das gerade schön zu hören von dir. Nee, es ging mir gar nicht so. Ich habe auf dem Land das total positiv erfahren, die ganze Geschichte.
Ja, wie gesagt, ich habe wirklich auf dem Land bin noch nie angefeindet worden. Aber was wahrscheinlich schon dran liegt, dass ich, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht wie eine Monstranz durch die Gegend trage, sondern einfach, ich bin so und ich bin halt ein Mensch. Also ich würde jetzt einfach mal von mir selber behaupten, ich mag Menschen. Also ich liebe Menschen, ich finde Menschen interessant und ich bin, vielleicht strahle ich das auch aus, das habe ich glaube ich irgendwie von meiner Mama und und vielleicht wird mir das auch irgendwie dann gespiegelt oder entgegengebracht, dass man mich vielleicht auch mag, weil ich auch mag. Also ich mag jemanden und jemand anders mag mich auch, also ich bin nicht jemand, der anderen Menschen so anti gegenüber ist, sondern für mich ist ja nichts weiter weg als irgendwie Homophobie oder Rassismus, sondern wenn ich irgendwo einen Menschen sehe, der, was weiß ich, eine andere Hautfarbe hat als ich, dann, das hört sich jetzt nicht irgendwie total geschleimt anhören oder esoterisch, aber ich sehe komischerweise immer erst einmal so das Schöne, was mir an den Menschen so gefällt. Ich bin nicht so, dass ich sage, oh, also das, was hat der für eine Nase oder was ist denn das und das, sondern das ist irgendwie entweder, so, ich weiß nicht, ist das antrainiert oder ist es von Haus aus, sondern ich sehe immer so, ach, der hat ja tolle Augen oder das ist ja toll. Und ich finde es auch manchmal so absurd, wenn manche Männer nicht über andere Männer sagen können, dass die schön sind. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem, ich will jetzt nicht sagen, wer das war, aber mit einem Bekannten von mir habe ich gesagt, Mensch, der schaut aber, findest du nicht, dass der gut ausschaut? Und sein erster Satz war, er kann ich nicht beurteilen, ich bin noch nicht schwul. Ja. So, das hat doch nichts mit dem zu tun. Ich kann doch auch sagen, die Frau ist wunderbar, was ich auf der Welt für wunderschöne Frauen gesehen habe und was für wunderschöne Männer.
Also, ja,
oder? Ich weiß nicht, warum da manche immer so ein Problem damit haben, ja, weil man gleich Angst hat, man, es kann einem falsch ausgelegt werden. Oder?
Ja. Ich verstehe. Ich auch nicht. Also schön auch darum, dafür, ich finde auch, man darf das immer sagen. Ich finde, wenn jemand schön ist, ist es ja auch nicht, manchmal ist es ja gar nicht so das Äußerliche, sondern manchmal ist es ja auch was Schönes, wenn so die Aura oder,
ja,
oder
genau.
So, wow, was sind das für Haare oder faszinierend dieser Mensch, egal ob Männlein oder Weiblein, mir ist das auch immer einerlei. Sag mal, und dann bist du also in dieser Schauspielschule gewesen, du hast dich da ausprobiert, du hast sie zu Ende gemacht. Wie bist du dann zu deinem Programm gekommen? Hast du dann angefangen, einfach da auch schon mal so kleine Bühnen zu bespielen, so kabarettistische Bühnen und hast gemerkt, boah, ja, das funktioniert? Oder hast du einen Ghostwriter engagiert, der dir die Programme schrieb? Oder?
Nein, das kann ich nicht. Also ich bin immer so ein Mensch. Also ich schreibe jetzt momentan ein neues Programm. Es heißt Grüße aus Allegro Süd und ich schreibe meine Texte selber und dann schicke ich es meistens nur einem Kollegen oder einem Autor, der sagt, kannst du mir mal sagen, ist es lustig, fällt dir noch irgendwie ein Kniff ein oder so. Und meistens bin ich aber dann so, wenn ich dann irgendwie was zurückbekomme, ich kann es dann nicht annehmen. Ah. Ich bin immer so, okay, nein, es muss dann doch, die Pointe muss irgendwie von mir kommen oder muss aus mir kommen. Sonst kann ich so, ich kann ganz schlecht mit Fremdtexte umgehen. Also ich kann meine Texte spielen, deswegen bin ich auch nicht so der großartige Schauspieler, sondern ich kann einfach meine Texte spielen und aber die Comedy und Kabarett war schon vor der Schauspielschule da. Ja. Also ich habe da schon begonnen, dass ich so immer auf den Bühnen rumgeturnt bin, die halt so in erreichbarer Nähe waren. Und sobald ich 18 war, sowieso mit dem Auto, bin ich überall hingefahren. Und das hat sich durch die Schauspielschule einfach noch mehr, viel mehr, ja, ist noch intensiver geworden. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, alle anderen drehen oder bekommen irgendwelche Engagements. Ich bekomme nichts. Ich glaube, ich muss schauen, das ist vielleicht so nicht so mein Weg. Ich mache die Schauspielschule fertig, aber ich glaube, ich bin dann noch eher derjenige, der auf der Comedy-Bühne steht oder auf der Kabarett-Bühne.
Spannend. Und darüber dann auch jemanden gefunden, der dich managt und dann auch die Aufträge reingeholt hat. Also wenn du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass du quer durch den deutschsprachigen Raum tourst und zwar nicht unerfolgreich.
Mittlerweile sind es 15 Jahre. Wahnsinn. Ich habe 2011 begonnen.
Wahnsinn. Toll.
War zeitgleich mit einer Kollegin von mir, einer guten Freundin, mit der Franziska Wanninger. Wir haben ziemlich zeitgleich begonnen. Und seit 2015, also 10 Jahre, oh Gott, ich sage die Zahlen nicht so oft, aber mich schockiert es dann immer. Seit 10 Jahren mache ich es jetzt hauptberuflich, weil ich war neben der Schauspielschule, war ich Kellner in so einem Lokal, in einem Restaurant in München und ich war, glaube ich, der schlechteste Kellner von ganz München. Weil das Lokal war neben der Musikhochschule und da waren und neben den Pinakotheken. Und da waren halt immer entweder Konzerte oder Ausstellungen und dann ist immer da diese ETPT-Gesellschaft, da diese geschubsten Bogenhausen, Münchner sind dann gekommen ins Lokal und das, Und dann haben die bestellt von der Karte und die Hälfte konnten sie sowieso nicht fressen, weil sie es nicht vertragen haben. Und da habe ich, da kommt ja da bei mir der Bauernhof durch. Also dieses, wenn jemand was bestellt und die Hälfte nicht essen kann, dann soll es bleiben lassen. Also dann soll er von mir aus ein Glas Wasser trinken, aber nicht irgendwie einen Salat, wo ich sowieso die Hälfte rausnehmen muss. Also das ist für mich, und ich habe nie Trinkgeld bekommen, weil ich, und man hat mir das einfach angemerkt, dass ich genervt war. Und dann saß ich irgendwann noch mal in meinem Wohnheim, im Studentenwohnheim. Das war so eine kleine Zelle, man hatte 9 Quadratmeter, also da war Bett, Schreibtisch, Schrank und ein Waschbecken. Und dann saß ich auf meinem Bett und habe so mein Trinkgeld gezählt, das im einstelligen Bereich war von dem ganzen Abend. Dann haben wir gedacht, okay Martin, das geht so nicht weiter. Also entweder ich setze jetzt alles auf eine Karte, lebe sehr sparsam und mache die Bühne, aber ich kann nicht mehr in dieses Lokal gehen, weil ich ausraste mit diesem Mensch.
Stark, stark. Sag mal, dann bist du los und hast alles auf eine Karte gesetzt.
Genau.
Und du lebst davon.
Genau.
Krass, das ist echt mega. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und hast du, was sind denn deine Themen, die du behandelst in deinen Comedy-Programmen?
Also meine Themen sind gehen querbeet. Also im aktuellen Programm, dieses Spiel, da geht es los vom Mehrgenerationenhaus, in dem ich aufgewachsen bin, da wo die Oma da war und dann halt meine Schwester mit den Kindern, also 4 Generationen, was da für unterschiedliche Weltansichten aufeinanderprallen, wenn zum Beispiel die Oma einen Kuchen backt und eine Packung Zucker darin verarbeitet und im obersten Stock bei meiner Schwester mit den Kindern, da wird halt der Zucker, hat sich dann in Agavendicksaft verwandelt. Also einfach diese Absurdität, es ist sehr autobiografisch immer und ja, ich kann nicht nur über Dinge schreiben, die ich wirklich irgendwie erlebt habe in irgendeiner Form.
Wow, und genau. Das schon so lange, schon seit 15 Jahren. Ich meine, so alt bist du ja auch noch nicht.
Na, stark, schön.
Ich finde das total, also du bist ein sehr lebhafter, kreativer, toller Mensch. Diese halben Stunde, wie wir jetzt hier miteinander sprechen, und ich finde es total toll, dass du so offen und bodenständig bist. Und es ist so erfrischend in der heutigen Zeit, solche Menschen wie dich zu sehen.
Oh, danke schön.
Du bist so authentisch, so echt, so pur. Und ich liebe das, weil du so, also ich habe das nicht das Gefühl, dass du irgendwas verbirgst, sondern du hast einfach Bock oder eben auch nicht. Also da gibt's nichts dazwischen. Und das ist so erfrischend, finde ich, ist das richtige Wort, weil ich finde, heute ist so ganz oft, dass du schon eine Maske. Jeder hat so sein Gepäck auf dem Rücken und
wir sind aber vielleicht oft auch Menschen, die schon negative Erfahrungen gemacht haben, dadurch, dass sie vielleicht auch offen waren oder also ich weiß nicht, was mit mir passieren würde, wenn das noch öffentlicher werden würde, dass ich einen Freund habe oder sogar verlobt bin und dann vielleicht, wo ich einmal Kinder habe und ich wollte, wenn ich das vielleicht laut sage, vielleicht kommt dann irgendwann einmal die ersten Menschen, die sagen, also wie kann man nur, ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater und also weiß ich, was dann mit mir passieren würde. Also ich weiß zwar, was ich dem entgegensetzen würde, wenn solche Kommentare kommen, aber ich weiß natürlich nicht, was es dann innerlich mit mir macht.
Aber weißt du, du hast, und das meine ich in dem besten Sinne, eine Naivität. Und zwar, du willst spielen, du bist offen und bist erstmal neugierig. Und ich glaube, die sollte man sich immer bewahren. Also ich meine, jeder von uns ist ja schon ein paar Mal hingefallen. Also hingefallen im Sinne von, dass wir auch negative Ereignisse hatten. Und du läufst ja trotzdem schon durch die Welt. Und wie du schon gesagt hast, du hast dann irgendwie in deinem 9 Quadratmeter Wohnzellchen das einstellige Trinkgeld gezählt. Das heißt, du hast ja dann, bist ja trotzdem weiter und weißt auch, wie auch eine dunkle Seite aussieht und bist trotzdem hier und lachst. Und ich finde, darum geht es doch eigentlich im Leben, oder?
Es ist sowieso, ich finde, so eine gesunde Naivität sollte sich jeder bewahren, weil man geht viel, viel leichter durchs Leben, habe ich den Eindruck. Weil wenn ich manchmal höre, wenn es dann irgendwelche, manche Menschen mir so Art Verschwörungstheorien erzählen oder irgendwie oder so, wenn manche Leute glauben, die Reichsbürger, dass die Erde eine Scheibe ist und dann wie viele Diskussionen, dass die führen müssen. Also da geht doch lieber irgendwie mit einer gesunden Naivität durchs Leben und glaub einfach, dass die Erde eine Kugel ist und habe es viel leichter, bevor ich mich jeden Tag dafür rechtfertigen muss, wenn ich sage, die Erde ist aber Scheibe. Also das war mir viel zu anstrengend. Das will ich ja gar nicht. Und ich meine, es ist also ein Thema zum Beispiel mit dem, wenn man an Corona zurückdenkt. Also natürlich, Corona war eine schlimme Zeit. Corona, es sind viele Sachen noch nicht aufgearbeitet. Vor allem auch bei uns in der Kabarett-Szene. Aber wie viele Menschen jetzt noch da sich mit dem Thema so ganz, ganz krass auseinandersetzen, wo man denkt, wieso bin ich denn so lang in der Vergangenheit und kasteie mich damit? Ich kann doch jetzt einmal in die Zukunft schauen und wieder einen Blick nach vorn richten. Also ich habe immer den Eindruck, der Deutsche ist gern jemand, der sich an das erinnert, was schlecht war, gern in der Vergangenheit lebt, aber irgendwie nicht einmal positiv und Ski durchs Glimm geht. Heute scheint die Sonne, wieso kann ich mich da nicht einmal freuen über sowas?
Ja.
Also, wieso muss ich immer sagen, ja, gestern war aber das Wetter scheiße. Also nein, heute ist schön und morgen ist vielleicht auch schön. Also, weiß nicht. Ich verstehe mal nicht, warum sie die Menschen manchmal das Leben so schwer machen.
Total, total. Sag mal, Martin, und wenn ich jetzt mehr über dich erfahren will, gehe ich auf deine Homepage?
Genau.
Zum Beispiel Martin?
martinfrank-kabarett.de oder Instagram.
Was steht denn dieses Jahr noch an? Wo kann ich nicht live sehen?
Ich bin dieses Jahr noch in Berlin.
Ach was, ja, da haben wir
gleich mit einem neuen Programm mit Grüße aus Allegro Süd.
Und wo denn?
Das ist in den Wühlmäusen.
Ach toll.
Genau. Und das ist momentan eben so mein Hauptding. Ich bin gerade am Schreiben vom neuen Programm. Also das
Wahnsinn.
Ja.
Stark, stark. Genau, bevor wir vielleicht nochmal kurz zu Berlin, weil dieser Podcast heißt ja so Tick Berlin, dass wir mal wenigstens da auch mal deine Erfahrungen oder deinen Blick auf Berlin kurz beleuchten, würde ich dann gerne mal wissen, du schreibst ja auch und zwar nicht ganz unerfolgreich. Ich habe gelesen, es sind ja auch Bestseller dabei. Oder täusche ich mich jetzt, habe ich da was, ist das gefaked?
Das stimmt, aber ich glaube wirklich, man muss, also ich will es auch gar nichts irgendwie schlecht reden oder so, ich glaube, den Begriff Bestseller, den muss man nüchtern betrachten, weil das ist heute nicht mehr so wie vor 10 oder 15, 20 Jahren. Das ist in der Musik, glaube ich, genauso. Sobald du irgendwie Social Media eine gewisse Anzahl an Followerinnen oder Followern vorweisen kannst, du hältst dann ein Buch in die Kamera und sagst, hey, ich habe ein neues Buch geschrieben. Und dann, wenn dich die Leute mögen oder wenn es interessiert, dann kaufen die das. Mm. Und dann bist du, es hört sich jetzt total blöd an, aber du bist schneller auf so einer Spiegel-Bestsellerliste, als dir lieb ist wahrscheinlich. Also das ist leider in der heutigen Zeit kein Qualitätskriterium mehr. Also für manche Bücher bestimmt, die auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen, ohne dass eine sechsstellige Anzahl an Follower dahinter steht, dann bestimmt, aber... Und ich will jetzt irgendwie meine Arbeit nicht schlecht reden, aber man muss es wirklich nüchtern betrachten.
Aber geh doch kurz mal auf deine Bücher ein. Du hast, glaube ich, drei geschrieben, ist das richtig?
Das erste Buch heißt Der famose Freistaat. Das habe ich mit der Franziska Wanninger geschrieben. Das ist für Nicht-Bayerinnen und Bayern. Also damit die heute, das ist eine kleine Gebrauchsanweisung für Bayern, natürlich auf humoristische Art und Weise. Dann das zweite Buch, das war über die Pflegejahre mit meiner Oma, weil meine Oma gepflegt bis zum Tod nach ihrem Schlaganfall. Und ich habe dann Jahre später gemerkt, okay, das Thema ist in mir noch nicht so ganz abgeschlossen. Ich muss es einfach für mich mal aufschreiben. Und dann ist halt das Buch entstanden. Und dann das aktuelle Buch, da geht es um unsere Landwirtschaft zu Hause, weil mein Papa ist in Rente gegangen. Aha. Wir mussten unsere Kühe verkaufen, was auf der einen Seite war das so ein Satz, den mein kleiner Bruder und ich sehr herbeigesehnt hatten, weil unser Hof war sehr klein und alt und runtergekommen. Und wir haben mussten uns immer vier teilen, weil wir wollten halt unseren Papa unterstützen. Wir hatten aber beide schon einen Beruf und immer dieser Stress dann zu Hause zu sein, wenn die Ernte anstand oder wenn irgendwie die Kühe gemolken werden mussten oder so. Aber wie der Satz dann aus dem Mund von meinem Papa kam, dass er jetzt aufhört, das war gar keine Erleichterung, sondern es war eher so ganz, ganz schlimm für uns, weil der Hof irgendwie so die letzte Konstante in unserem Leben war. Die Kühe waren ja immer da. Egal, was in unserem Leben war, egal, ob sie unsere Eltern getrennt haben, egal, ob irgendjemand von uns in der Schule eine schlechte Zeit hatte, ob unsere Oma gestorben ist, unsere Großtante gestorben ist, die Kühe, egal, ob Corona war, die Kühe waren immer da. Ich konnte mich auf die immer verlassen. Das war für mich so eine Struktur und deswegen war das so schlimm, mich von dieser letzten Konstante zu verabschieden. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben und eben auch, ein anderer Punkt war eben diese Bauernproteste, von denen ich am Anfang erzählt habe. Weil ich einfach gemerkt habe, da ist so viele Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft, die ich gerne vielleicht einmal mit manchen aufräumen möchte, manche vielleicht sogar bestätigen kann.
Ja.
Genau. Und habe einfach versucht, irgendwie die Leute zusammenzubringen.
Spannend.
Und was ich in dem Buch gemerkt habe, und das war eigentlich für mich die größte Erkenntnis, weil ich habe immer den Eindruck gehabt, ja, ich bin nicht so der gewünschte Erstgeborene für meinen Papa. Der hätte sich einfach jemanden gewünscht, der hetero ist, der den Hof übernehmen kann oder der technisch begabt ist. Und das war ja überhaupt nicht. Und ich habe immer gedacht, ja, mein Papa hält nicht so viel von mir. Aber als wir dann am letzten Tag gemeinsam auf der Hausbank saßen und auf diesen Viehtransporter warteten, und es war wirklich so schlimm, der Tag war, aber es war so ein, oh Gott, jetzt muss ich gleich weinen, aber es war einfach so ein Moment, der uns so, der hat mir einfach gezeigt, dass wir uns viel näher stehen, als ich mir gedacht hätte. Und das war so schön eigentlich.
Wow, toll,
ja.
Toll. Na, danke, da kommen mir auch gleich die Tränen. Ich so, das berührt mich, das ist stark.
Das wollte jetzt gar nicht, aber das war einfach toll. So meine größte Erkenntnis in dem Buch.
Stark, stark. Kommen wir, also vielen Dank auch für diese.
Gerne, oh Gott.
Das ist ja großartig.
Ich trinke mal meine Granatapfelsaft. Na, wie heißt das? Granatapfelschorle.
Zucker. Berlin ist ja auch nochmal ein kleines Thema hier. Warst du mal in Berlin? Also sicherlich, du hast
ja, öfter.
Auch öfter. Ist das, wie ist Berlin für dich? Hast du es mal vor dem Fall der Mauer noch mitbekommen? Oder?
So alt bin ich leider noch nicht. Ich bin Jahrgang 1992. Also
das habe ich ja.
Mir fasziniert diese Berlin, diese ganze DDR-Geschichte. Ich bin davon total fasziniert und hab mit vielen Menschen zu tun. Also wir hatten zum Beispiel Bekannte in Hamm, Bekannte in Cottbus. Da waren wir auch oft. Also ich habe das schon mitbekommen, die Jahre nach der Wende und was den Leuten zum Teil ja auch angetan wurde, also dass es ja alles nicht so toll gelaufen ist, wie man vielleicht im Westen uns es immer erzählt wurde. Und ich habe am Anfang, muss ich ehrlich sagen, Berlin nicht so gemocht, weil immer wenn ich irgendwie Termine in Berlin hatte, dann war es immer grau, dann war es immer windig, dann war es immer kalt, dann haben wir gedacht, oh Gott, wie hässlich ist bitte dieses Berlin. Und dann ist meine Cousine mal nach Berlin gezogen und dann war ich mal im Sommer in Berlin.
Ja.
Und dann habe ich mich leider sehr schwer verliebt.
Ach toll.
Also mit dem Rad einfach durch Berlin zu fahren, wenn das Wetter schön ist und dann an der Spree entlang oder wirklich, es war, mittlerweile liebe ich Berlin und die Menschen und ja. Ich habe einmal, hatte so total touristisch so eine Spree-Rundfahrt.
Ja.
Und war halt so eine richtige Berliner Schnauze, als die hat da erzählt, was der Guide hat uns erzählt, was alles gibt. Und dann hat sie halt erzählt in ihrem tollen Berliner Dialekt und Slang, da hat das Kanzleramt und Waschmaschine und so und hat halt ausgeschmückt und ausgeschmückt. Und dann musste sie das Ganze noch auf Englisch sagen und sie gesagt, and this is the Kanzleramt. Und das war's. Und ich habe das so lachen müssen, weil das war einfach so eine geile Eigenschaft. Und ich bin ja eher Mensch, der Dialekte liebt. Und dieses Berlinerisch, also das, ja.
Echt, hast du das mal
gesagt? Also liebe ich echt? Wirklich.
Das finde ich gut.
Findest du gut?
Das finde ich gut. Danke so. Ach stark. Gibt es noch was in deinem Leben oder vielleicht aber auch in deinem künstlerischen Dasein, wo du gerne noch hin willst, was du gerne erleben oder machen möchtest oder wo du vielleicht mal spielen wollen würdest?
Ich würde so gerne mal eine Serie schreiben und die dann auch produzieren.
Ach.
Also da hätte ich echt mal Bock drauf. Hätte auch schon ein paar Ideen. Aber ja, ich muss erst mal mein Programm schreiben und dann habe ich gedacht, vielleicht setze ich mich dann an dieses Projekt als nächstes.
Spannend.
Ja.
Darfst du schon was verraten? Nee, lieber noch nicht.
Ich glaube, ich kann noch gar nicht so viel verraten, weil es ist so in meinem Kopf noch total wirr.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwelche wirren Sachen da in dieses Mikrofon spreche, dann wird sich der denken, ah, das sollte lieber mal bleiben lassen. Das ist ja alles
im Gottes Willen, um Gottes Willen. Ey, Martin, das ist wirklich eine Wonne. Es sind jetzt schon locker 40 Minuten um. Wirklich, ich könnte ewig noch so weiter. Ich glaube, wir könnten hier noch 3 Stunden sitzen und das würde immer noch ein spannendes Thema sein.
Dankeschön.
Also mir geht's so, ich hoffe, euch da draußen auch. Hast du noch irgendwie, also ich würde dich gerne nochmal wiedersehen und vielleicht nochmal wieder treffen.
Vielleicht treffen wir uns auch wirklich mal in Berlin.
Ja, bitte.
Damit der Podcast auch seinen Namen bekommt.
Also, wir haben ja wenigstens mal kurz angedeutet und in stillem Gedenken an Berlin. Gibt es noch ein paar letzte Worte?
Macht euch einen schönen Tag, egal wie das Wetter ist und geht's irgendwie leicht durchs Leben. Ich weiß, das Leben da draußen ist momentan nicht so leicht. Man bekommt ja jeden Tag diese Horrormeldungen aufs Handy, aber man kann, glaube ich, mal versuchen, das Handy wegzulegen oder einfach mal, wie gut es tut, wenn man einfach mal Nachrichten-Detox macht. Weil man kann sowieso so viel nicht ändern und manche, was ich verstehe das oft nicht, warum immer Nachrichten gebracht werden, die am nächsten Tag gar keine Relevanz mehr haben. Also wenn das jetzt nicht gesendet wurde, war es auch nicht aus. Also bitte einfach mal vielleicht ein bisschen Detox machen vom Handy und Nachrichten und sich einfach mal einen schönen Tag zu machen. In dem Café, wir jetzt.
Ja, bei Café Karin.
Genau.
Aman, Martin, vielen, vielen Dank. Das ist großartig. Bleib so. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Programm, was ja noch geschrieben werden will. Und dann tust du damit. Ist denn Premiere in Berlin? Oder?
Eine Premiere ist in Wien,
in
tatsächlicherweise. Oh, wow, ja, das hat sich so ergeben, genau.
Stark, wow.
Ja.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesem jungen Comedian hier mal weiter zu folgen und zu gucken. Du bist wahrscheinlich auch auf Social Media überall unter Martin Frank zu finden.
Ja.
Ja, super. Also ich folge dir auch gleich. Und euch da draußen, denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Genau. Danke für die Einladung.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.